Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Und wir haben, wer nicht erst seit gestern dabei ist, in diesem Podcast schon x-fach über Klimafragen gesprochen. Und es war immer klar, das ist nicht das letzte Mal, aber bislang war die Diskussion stets in eine Richtung getrieben, wir wissen es doch. Und dann sind wir in die Tiefe gegangen und haben sozusagen immer betont, was wir alles wissen. Gleichzeitig erleben wir um uns herum, scheint mir, mehr und mehr Meldungen, die in eine andere Richtung deuten. Nämlich, die Erwärmung der Meere vollzieht sich in einem Tempo, das wir dann doch nicht vorhergesehen haben, sondern schneller. Das Abschmelzen der Antarktis, der Temperaturanstieg sowohl in Europa als auch global. Stichwort, wir haben im vergangenen Jahr irgendwie doch schon die plus 1,5 Grad gerissen. Der Nordatlantikstrom, Amok genannt, droht zu versiegen mit Folgen, naja, das müsste man sich dann auch nochmal vor Augen führen, was das dann eigentlich insbesondere für uns in Europa bedeutet. Jedenfalls insgesamt gibt es wie so ein Tenor durch diese ganzen Meldungen. Es vollzieht sich dann doch erheblich schneller als erwartet. Und zwar jetzt nicht von den Klimazweiflern erwartet, die können wir jetzt heute in dieser Folge getrost ignorieren, sondern von denen, die seriös darüber kommunizieren. Vielleicht wissen wir es dann doch nicht so genau. Nur ist es schlimmer, als wir dachten, es zu wissen. Und diesem Komplex möchte ich gerne auf den Grund gehen und ich freue mich total, dafür einen Gesprächsgast zu haben. Es haben ja auf dem Cover immer alle schon gesehen, wer da ist. Man muss jetzt hier nicht die große Überraschungsnummer fahren. Ganz herzliche Begrüßung, weil ich schon ganz lange mich auf den Moment freue, dass wir mal miteinander reden. Lars Fischer ist hier. Herzlich willkommen.
Moin, moin.
Du bist für diejenigen, die es nicht direkt präsent haben, von Haus aus Chemiker, bei Spektrum der Wissenschaft Journalist. Vielleicht gibt es ab und zu Menschen, die sagen, einer der profiliertesten Wissenschaftsjournalisten des Landes, was auch immer so ein Titel wert ist. Jedenfalls unter deinen Artikeln steht immer Redakteur für Geowissenschaften, Chemie und scheußliche Krankheiten. Und bei YouTube betreibst du einen Kanal, der heißt Wir werden alle sterben. Was muss ich noch ergänzen?
Ich denke, das war es im Wesentlichen. Ich habe auch einen privaten Blog namens Fischblog. Der darbt aber aus Zeitmangel vor sich hin.
Ja, solche Projekte haben so eine Tendenz, ne? Wenn wir die Dinge jetzt mal so Stück für Stück auseinandernehmen, stimmt mein Eindruck, dass wir es mit mehr Klimaextremen zu tun haben als gedacht?
Ein ganz klares Jein.
Okay, bitte erläutere.
Das erste ist natürlich, wir haben jetzt eine überraschende Gruppe von Modellen, die sehr extreme Vorhersagen machen, aber sehr umstritten sind. Und da würde ich dazu raten, gerade bei diesen extremen Vorhersagen den Ball flach zu halten.
Ja.
Auf der anderen Seite sehen wir, dass zwar sich die Erde ungefähr oder sogar ziemlich gut auf dem Level erwärmt, den der Durchschnitt der Klimamodelle vorhersagt. Mhm. Das heißt, die Klimamodelle sagen die Erwärmung relativ gut voraus, aber die Effekte, also das heißt die lokalen Effekte, die Extremwetter, die sind sehr viel stärker, viel extremer, als man für diesen Level von Erwärmung anhand der Klimamodelle erwartet hätte. Also das heißt, es ist gar nicht die Erwärmung, die so überraschend stark wäre im Moment, sondern primär die Effekte. Der dritte Punkt ist jetzt, dass wir eine Diskussion haben, ausgelöst vom Klimaforscher James Hansen. Der ist ja relativ prominent und der hat gesagt, das Jahr 2023, das ja sehr warm war, ist jetzt ein Anzeichen dafür, dass die Erde beginnt, sich schneller zu erwärmen als von den Modellen vorhergesagt. Auch da sagt der größte Teil der Klimaforscher, eher nicht. Das ist alles noch natürliche Variabilität, aber auch das ist sehr umstritten, sehr in der Diskussion. Und auch das hat natürlich entsprechende Schlagzeilen gemacht. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses medialen Eindrucks, dass sich da was verschärft. Das eine sind Hypothesen und möglicherweise auch schräge Modelle. Das andere ist eine Realität bei den tatsächlichen Effekten.
Mhm. Vielleicht können wir das noch ein bisschen konkreter machen, damit wir jetzt keine falschen Bilder erzeugen. Wenn wir über diese Extreme reden, dann reden wir über Extreme wie erheblich mehr und stärkere Hurricanes oder
Vorsicht,
Hitzewellen Vorsicht. Oder Dauerregen, Flutereignisse. Reden wir über solche Dinge oder ist jetzt mein Bild nicht richtig kalibriert?
Im Prinzip ja. Wir reden über Extremwetterereignisse und bei Extremwetterereignissen reden wir von den stärksten 1% aller Ereignissen, also dass wir jetzt zum Beispiel Ereignisse haben, die einmal in 100 Jahren auftauchen und die tauchen dann dreimal in 20 Jahren plötzlich auf, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sowas, dass also Extreme, die man sehr, sehr, sehr selten hatte, plötzlich sehr schnell, sehr, sehr viel häufiger passieren. Da muss man aber ein bisschen differenzieren. Speziell bei den Hurricane, bei der Häufigkeit, ist das noch sehr umstritten. Da hat man einen Faktor, von dem man weiß, dass er zunimmt. Das ist die sogenannte Rapid Intensification. Das ist ein Effekt, natürlich beschleunigt durch die Ozeantemperaturen, dass sich diese Stürme sehr, sehr stark und sehr schnell verstärken. Das scheint mit dem Klimawandel zuzunehmen. Aber Häufigkeit und Intensität dieser Stürme, das ist natürlich auch wegen der Statistik noch sehr schwer zu belegen. Auf der anderen Seite, bei Hitzewellen, Dürren, generell extremen Niederschlagsereignissen, da sieht man das schon sehr, sehr deutlich in vielen Regionen.
Jetzt sehen wir uns überraschende Phänomene. Könnte es sein, dass wir einfach auch noch unbekannte Faktoren haben, die wir bislang in unseren Modellen noch nicht enthalten sehen?
Modelle sind Modelle, das heißt, sie können nicht alle Faktoren enthalten, denn wenn Modelle wirklich alle Faktoren enthalten würden, wären sie die Realität. Modelle haben letztendlich die Funktion, ein System so abzubilden, dass man sehen kann, wie sich dieses System unter bestimmten Bedingungen verhält. Das heißt zum Beispiel, was ein Klimamodell können muss, salopp gesagt, ist erstmal zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Klimamodell, das bildet die Erde ganz gut ab und da packen wir steigende Kohlendioxidkonzentrationen rein und dann gucken wir, was diese steigenden Kohlendioxidkonzentrationen, dieser eine Effekt, den wir da verändern, für einen Effekt quasi auf der Ausgabeseite hat. Also das heißt, Modelle, der Sinn von Modellen ist zuerst einmal zu sehen, wenn wir diesen Input haben, dann haben wir den Output und das muss möglichst gut funktionieren. Es ist nicht möglich und auch nicht so richtig der Sinn von Modellen, das reale System so gut wie möglich zu reproduzieren. Das ist schwierig. Natürlich kann man oder natürlich versucht man, möglichst exakte Klimamodelle mit möglichst vielen Faktoren zu bauen, weil die sich natürlich alle gegenseitig beeinflussen und alle natürlich auch immer den Output beeinflussen. Aber im Grunde geht es bei Modellen letztendlich um diesen Input-Output-Zusammenhang. Der muss möglichst gut sein, das ist die Funktion von Modellen.
Mhm. Und für wie gut hältst du das dann jetzt, was wir haben? Ich war bislang immer davon ausgegangen, dass wir inzwischen über Klimamodelle verfügen, die eine sehr stabile Grundlage dafür abgeben, was wir eigentlich sehen, was wir erwarten können und entsprechend, was wir eigentlich auch zu tun haben.
Das ist auch richtig. Also die Klimamodelle oder ich sag mal die Gesamtheit der Klimamodelle, es gibt ja verschiedene Modelle, die ist sehr, sehr gut. Die macht zum Beispiel sehr, sehr gute Aussagen darüber, zu welcher Erwärmung der Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in den letzten Jahrzehnten heute geführt haben. Das heißt, man hat so eine ungefähre Spannweite, die Modelle vorhergesagt haben, in der die Erwärmung liegen sollte und in der liegt die globale Erwärmung. Also das ist in der Hinsicht sind die Modelle sehr gut und die Modelle sind auch tatsächlich in verschiedener anderer Hinsicht sehr gut. Die sind tatsächlich so gut, dass wir auch andere Systeme untersuchen können, die Ozeane und so. Aber diese Modelle haben natürlich einige Einschränkungen. Eine Einschränkung ist, dass wir immer noch Faktoren haben, die so eine Art Blackbox sind. Zum Beispiel sind Wolken bis heute ein Problem. Der Effekt von Wolken ist wechselhaft. Einerseits können sie Wärme nach unten zurückstrahlen, sie können Wärme nach oben zurückstrahlen, sie können den Energiehaushalt in den Atmosphärenschichten verändern. Das ist außerordentlich komplex und das ist, da arbeiten Fachleute dran, das zu klären, das in die Modelle einzufügen. Das ist schwierig. Dann haben wir natürlich Systeme einfach, über die wir noch viel zu wenig wissen, auf den Zeitskalen, über die wir reden. Zum Beispiel, wie die Eisschilde tatsächlich auf Veränderungen der Ozeane, der Atmosphäre und so weiter reagieren, ist auch noch relativ unklar. Weil, naja, wenn man 3 Kilometer dickes Eis hat, das ist ja kein Eiswürfel, der irgendwo rumliegt. Das ist ein extrem komplexes System. Wir haben wenig Wissen darüber, wie dieser Kram tatsächlich reagiert. Und deswegen gibt es natürlich immer die Schlagzeilen in die Richtung mit dem Doomsday-Gletscher und dann die Richtung, naja, das kann alles noch 5000 Jahre dauern und so. Also das sind alles noch so Unwägbarkeiten im Klimasystem, im Erdsystem, die man einfach, weil das System so gigantisch, so komplex ist, in den Modellen quasi nur in Form frei wählbarer Parameter zu erfassen versucht. Das heißt, man hat da einfach Unsicherheiten drin. Und dann hat man natürlich das Problem mit der Auflösung. Die Modelle basieren auf einem Gittermodell. Das heißt, es gibt eine gewisse Auflösungsbeschränkung. Alles, was kleiner ist als die einzelnen Zellen von diesem Gitter, auf dem das Klimamodell basiert, das können diese Modelle nur zum Teil oder auch gar nicht erfassen. Und natürlich sind die kleinräumigen Sachen, wird heute ein gigantischer Regenguss Heidelberg überfluten. Das ist natürlich das, was uns in unserer menschlichen Froschperspektive am meisten interessiert. Und das heißt, da sind die Unwägbarkeiten tatsächlich noch relativ groß.
Ja, und ich meine, ein Szenario, wo wir in kurzer Zeit eine extrem hohe Anzahl von sehr lokalen Starkregenereignissen haben, hat natürlich auch eine Breitenwirkung. Trotzdem sehe ich es dann unter Umständen nicht. Ne? Über das Thema Ozeane reden wir gleich nochmal. Da weißt du hoffentlich mehr als ich und ich habe Fragen. Aber alles das, was du beschrieben hast, hast du in einem Artikel kürzlich zusammengefasst. Den verlinken wir in den Shownotes, den du sehr eindrucksvoll überschrieben hast, wie ich fand. Nämlich, es könnte sein, dass wir in das Zeitalter der bösen Überraschungen treten. Und darüber nachgedacht hast, sind wir jetzt eigentlich in einer Phase, wo wir die Modelle noch besser machen müssen und deswegen kennen wir bestimmte Dinge noch nicht und sie überraschen uns. Oder kann es sein, dass wir einfach in eine Phase eintreten, wo sich die Entwicklungen so gegenseitig beeinflussen und steigern, dass die Überraschung einfach ein Kennzeichen wird, und zwar nicht die positive. Habe ich das ungefähr korrekt wiedergegeben, was die Frage dahinter ist?
Ja, genau. Also meine Überlegung oder das, was ich dabei sage, ist einfach, dass wir in diesem sehr komplexen Erdsystem einfach mit dem Kohlendioxid und natürlich auch mit den ganzen anderen Faktoren, mit den Veränderungen der Landnutzung, mit Aerosol, mit den oft durch Menschen verursachten Waldbränden und so weiter und so weiter, dass wir eine ganze Reihe Faktoren in dieses System einfügen, die das System sehr dynamisch reagiert und auch in einer Weise reagiert, die wir in vielen Fällen nicht vorhersehen können. Einerseits natürlich, weil wir das System nicht gut genug kennen, andererseits aber aus meiner Sicht auch, weil so dynamische Systeme, an denen bestimmte Faktoren, irgendwie externe Faktoren sehr stark ziehen, neigen einfach dazu, sich salopp gesagt nicht linear zu verhalten. Das ist so ein bisschen, vielleicht so eine Analogie wäre, wenn man mit einem Auto um eine Kurve fährt, wenn man so ganz normal fährt, dann fährt man eben um die Kurve, aber wenn man zu schnell fährt und zu unvorsichtig fährt, dann kann es eben irgendwann passieren, dass man anfängt zu schleudern und quasi zwischen dem, was das Auto macht und der Lenkbewegung kein Zusammenhang mehr oder kein erkennbarer Zusammenhang mehr ist. Das ist so ein bisschen die Analogie, die ich da so ein bisschen im Kopf habe, dass ab einem bestimmten Punkt diese externen Einflüsse, also diese Erwärmungswirkung durch Kohlendioxid und so weiter, einfach eine solche Dynamik ins System reinbringen, dass einfach Effekte passieren, die bei einem konstanten Klima, bei der jeweiligen Temperatur einfach nicht passieren würden. Das ist letztendlich meine Überlegung oder meine Vermutung. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen etwas, wofür wir Anzeichen sehen. Einerseits in den relativ starken Effekten des Klimawandels, die so nicht erwartet waren. Andererseits in der doch sehr überraschend starken Erwärmung der Oberflächenschicht der Ozeane, die im Klimasystemkontext sehr gravierend ist. Und da muss man sich eben überlegen, was bedeutet das für solche Sachen wie Kipppunkte? Können wir da wirklich sagen, okay, dieser Kipppunkt ist noch weit weg, dieser Kipppunkt ist näher? Können wir das in dieser Situation wirklich sagen? Ne?
Fasse ich das unangemessen zusammen, wenn ich daraus lerne, wir sollten uns auf eine Realität mit genau solchen bösen Überraschungen nicht nur gefasst machen, sondern uns daran gewöhnen, weil sie bereits begonnen hat?
Ja, ich denke, darauf läuft das ein bisschen hinaus. Das sind natürlich zwei Ebenen. Mhm. Wenn man die gesamte Erde betrachtet aus Sicht der Klimaforschung oder auch aus Sicht des Journalismus, dann sieht man sehr regelmäßig, einmal pro Woche oder so, irgendwo auf der Welt, ping, böse Überraschung, ping, böse Überraschung, ping, böse Überraschung. Wenn ich jetzt hier in Heidelberg sitze, dann ist natürlich die Frequenz böser Überraschungen, die bei mir auf der Türschwelle landen, ist natürlich wesentlich geringer. Also es wird nicht so sein, dass jetzt hier bei jedem vor der Haustür alle paar Wochen ein Hurrikan durchzieht. Das muss man ein bisschen trennen. Wenn wir sagen, wir haben jetzt hier gravierende Dynamik im System, gravierende Unvorhersehbarkeit. Das heißt nicht, dass wir morgen vor die Tür gehen und vom Tornado weggetragen werden. Auf der anderen Seite, andersrum gesagt, ja, nur weil wir wochenlang immer aus der Haustür gehen können und eigentlich nicht so wahnsinnig ungewöhnliches Wetter sehen. Weil gut, ich habe jetzt gerade auf dem Balkon gesessen in der Sonne, Mitte Februar, so gewöhnlich ist das auch nicht, aber gut, anderes Thema. Aber nur weil uns irgendwelche bösen Wetterereignisse nicht jeden Tag an der Straßenecke auflauern, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht global ein Problem hätten. Das sind so die beiden Ebenen. Die globale Ebene, die langfristige Ebene, böse Überraschungen. Auf individueller Ebene, auf lokaler Ebene, naja, also man sollte jetzt nicht denken, dass wir alle die globale Apokalypse quasi direkt vor der Haustür haben.
Ja, oder eben den Rückschluss wagen, nur weil wir jetzt schon wieder keinen Tornado vor der Haustür haben, kann es ja dann insgesamt gar nicht so problematisch sein. Das wäre ja genau der Fehler, der so naheliegend ist, nicht?
Genau, ganz genau.
Nun hast du eben schon das Stichwort Ozeane mehrfach ins Gespräch gebracht und hast unter anderem auf den Fakt hingewiesen, dass die Oberflächen der Ozeane sich deutlich erwärmen und dass uns das nicht ganz egal sein kann. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ich meine, angenehmerweise sind wir da ja jetzt nicht in dieser Falle von, was passiert vor meiner Haustür. Wir reden über ein globales Phänomen. Die Ozeane sind verdammt groß und erwärmen sich schneller. Bedeutet?
Die Ozeane sind ja so die Basis der globalen Wetterküche, kann man sagen. Wasser hat ja eine enorme Wärmekapazität. Der größte Teil der Wärme, die bei der globalen Erwärmung ins Erdsystem reingeht, der geht ja in die Ozeane. Und man braucht extrem viel Wärme, um mehr Wasser zu erhitzen. Das heißt, dieses warme Wasser speichert sehr viel Wärme, kann natürlich auch sehr viel Wärme, damit Energie, an die Atmosphäre abgeben, einerseits direkt in Form von Heizung, aber weit überwiegend eben auch in Form von Verdunstung, von verdunstendem Wasser. Und das bedeutet, dass die Ozeane der Atmosphäre Energie und Feuchtigkeit zuführen, das einfach durch die höheren Temperaturen, durch diese zusätzliche Energie, Luftströmungen verändert werden und so weiter und so weiter. Die Ozeane sind einfach unsere globale Wetterküche, unser globaler Energiespeicher. Das heißt, eine deutliche Erwärmung der Meeresoberfläche hat ganz gravierende Auswirkungen auf unser atmosphärisches System und damit eben auch auf das, was bei uns auf der Türschwelle landet, ob das nun Regen oder Hagel ist.
Ich habe mal gelernt, Schulwissen meinerseits, durch die Zufälligkeit, dass es eine sehr konstante Meeresströmung warmen Wassers gen Europa gibt, haben wir hier in Europa klimatische Verhältnisse, wie wir sie über die letzten x 100 oder wie viel tausend Jahre gehabt haben, jedenfalls seit der letzten Eiszeit. Und dadurch ist im Grunde die ganze Situation hier so gewachsen, wie sie überhaupt gewachsen ist. Grundlage von unserer Form von Zivilisation, Wohlstand, Reichtum, Stabilität etc. pp. Und ich lese, dass genau dieses perspektivisch in Gefahr ist.
Ja, das ist eine Meldung, die alle paar Jahre mal wiederkommt, weil der Hintergrund ist letztendlich folgender. Wir haben ja ein globales Strömungssystem, das auf der Kombination von Temperatur und Salzgehalt basiert. Das heißt, die Eigenschaften von Wassermassen, vor allem ihre Dichte und damit, ob sie im Ozean zum Beispiel absinken, in welcher Tiefe sie sich bewegen, das hängt alles von Temperatur und Salzgehalt ab. Und wir haben jetzt ein globales Strömungssystem, das angetrieben wird, dadurch, dass im Nordatlantik einerseits und im Südozean kaltes, salzreiches Wasser in die Tiefe absinkt. Das kalte, salzreiche Wasser, das fließt dann Richtung Süden. In der Dänemarkstraße, größter Wasserfall der Welt, können wir leider nicht sehen, weil er ein paar hundert Meter unter Wasser ist. Dieses kalte, salzreiche Wasser strömt also nach Süden. Oben an der Oberfläche strömt Wasser nach und diese absinkenden Wassermassen treiben eben dieses globale Strömungssystem an. Und Teil dieses Strömungssystems, an dem natürlich auch windgetriebene Strömungen beteiligt sind, dann haben wir auch die großen Ozeanwirbel, die von der Erdrotation geformt wird. Das ist also ein relativ komplexes Strömungssystem. Aber einfach gesagt haben wir dieses globale Strömungssystem, das eben jetzt dazu führt, dass das warmes Wasser, das Wärme im Nordatlantik vor Europas Küsten kommt. So, und das Problem ist ein bisschen, die Hypothese ist ein bisschen, dass dieses im Nordatlantik absinkende salzhaltige Wasser, es kann ja nur absinken, weil es schwer, salzhaltig und kalt ist. Und wenn jetzt von den Gletschern, von den Flüssen und so weiter Süßwasser in den Nordatlantik kommt, dann verringert das ja die Dichte des Wassers da. Und ab einem bestimmten Punkt kann das Wasser nicht mehr absinken. Mhm. Und da dieses absinkende Wasser ein wesentlicher Antrieb des Strömungssystems ist, kommt dann das globale Strömungssystem zum Erliegen. Und das würde eben auch dazu führen, dass eben das warme Wasser, die Energie nicht mehr nach Europa transportiert werden würde. Das ist so die Grundidee. Und man kommt auf diese Idee einerseits aus theoretischen Überlegungen, nämlich auf der Basis, dass das Wasser schwer und dicht genug sein muss, um abzusinken. Und auf der anderen Seite weiß man, dass man vor ungefähr 12.000 Jahren diese Strömung am Ende der letzten Vereisungsperiode mal abgebrochen ist. Und aus diesen beiden Argumenten heraus vermutet man, dass das in Zukunft auch passieren könnte. Das Problem dabei ist natürlich, das sind jetzt so Überlegungen, die seit Jahren so im Raum stehen und man misst natürlich unglaublich viel, wie stark ist die Strömung, wie viel Wasser sinkt ab. Aber naja, ich meine, wie viel Wasser sinkt im Nordatlantik ab, wie willst du das messen? Das ist wahnsinnig kompliziert. Das ist
also mit dem Eimer kommt man da nicht weit, nee.
Ja, also es ist also eine große Diskussion überhaupt, was man da eigentlich misst, was die Daten sagen. Also eine riesige Diskussion, was das dann auch bedeutet. Und entsprechend gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gab 2023 zum Beispiel ein Paper von einer dänischen Arbeitsgruppe, die auf der Basis statistischer Überlegungen gesagt hat, okay, diese Nordatlantikströmung, dieses ganze Strömungssystem bricht zwischen 2025 und 2095 zusammen. Das klang natürlich sehr alarmierend, das waren aber letztendlich statistische Überlegungen, auf der Basis der Eigenschaften, der allgemeinen Eigenschaften von dynamischen Systemen. Und das ist umstritten natürlich, weil wir natürlich nicht wissen, ob diese Eigenschaft, diese sogenannte Critical Slowing Down, die statistischen Eigenschaften von zusammenbrechenden Systemen, die sie da gefunden haben wollen, ob man diese Eigenschaften wirklich auf dieses Strömungssystem anwenden kann. Der IPCC seinerseits hat auf der Basis von gekoppelten Klima- und Ozeanmodellen gesagt, auf der Basis dessen, was wir wissen, wird dieses Strömungssystem im 21. Jahrhundert nicht zusammenbrechen. Auch das ist eine Position, die meines Wissens von einem beträchtlichen Teil der Fachleute geteilt wird. Auch dafür gibt es sehr gute Argumente. Der Grund, warum das jetzt wieder diskutiert wird, ist, dass es jetzt tatsächlich zum ersten Mal gelungen ist, tatsächlich diesen Kollaps mit einem gekoppelten Klima-Ozean-Modell zu simulieren. Und damit zu zeigen, ja, also das ist offensichtlich etwas, was man unter bestimmten Umständen in diesen Klimamodellen reproduzieren kann. Und das war ziemlich das erste Mal, dass man quasi mit einem physikalischen Modell gezeigt hat, diese Hypothese ist in irgendeiner Weise reproduzierbar. Die Frage ist natürlich ein bisschen, was das bedeutet. Und zur Frage vorher zurückzugehen. Mit dem Zeitalter der bösen Überraschungen würde ich argumentieren auf der Basis, dass wir den Zusammenbruch vor 12.000 Jahren haben, dass wir jetzt diesen physikalischen Nachweis haben, dass das offensichtlich in unserer Konfiguration des Erdsystems möglich ist, dass wir im Blick halten müssen, dass das eine dieser bösen Überraschungen ist, die kommen kann. Nicht kommen muss, aber kommen kann.
Okay, ich habe mehr Fragen als vorher, aber auch mehr Wissen als vorher. Ich gebe nochmal wieder, du hast auf die steigende Meerestemperatur hingewiesen. Fakt, wir sehen, also wird ja jetzt gemessen, wir haben relativ stabile Prognosen und Beobachtungen dazu, dass größere Eismengen in der Antarktis, auf Grönland, in Kanada schmelzen. Das ist Süßwasser, gerät ins Meer, damit verändert sich der Salzgehalt. Soweit scheint mir das auch unspektakulär zu sein. Jetzt sagst du, es gibt Modelle, wo wir zeigen können, das führt tatsächlich dazu, zumindest in einem Modell, dass es hier einen Zusammenhang gibt und dass damit sich das Strömungssystem erheblich verändert. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Dann wird es, dann wird es hier bei uns erheblich kälter.
Ja, erheblich kälter und trockener, tatsächlich. Weil natürlich, wenn das Wasser im Nordatlantik deutlich kälter wird, dann hat man natürlich auch weniger Verdunstung. Und soweit ich das verstanden habe, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, aber soweit ich das verstanden habe, betrifft die Abkühlung vor allem das Winterhalbjahr. Das kann man sich auch relativ gut klar machen, weil Landmassen im Sommer unter der Sonne erwärmen sich ziemlich einfach. Da hat der Ozean mit seiner Wärme nicht so viel mit zu tun. Im Winter ist es kalt, weil wir keine Sonne haben. Die Kontinente kühlen sich ab. Und wenn man einen warmen Ozean nebenan dran hat, dann bleiben die Winter relativ mild, weil die Energie vom warmen Ozean eben kommt und den Kontinent wärmer hält. Aber wenn der Ozean daneben kühler ist, dann kühlt sich der Kontinent eben im Winter stärker ab. Das scheint so das Szenario zu sein, trockener und kälter.
Man muss ja den Kopf immer wieder beweglich halten. Also wir haben es im Zusammenhang mit Klimakrise und Erderhitzung dann in diesem Szenario mit einem Fall zu tun, wo es erheblich kühler wird und das zum Problem wird. Aber gut, wir kriegen das gedanklich schon irgendwie alles hin. Jetzt lass uns das mal einsortieren, weil Ich will um Gottes Willen keinen Starkregen kleinreden. Ich möchte schon gar keinen Hurricane kleinreden. Ich habe aber doch den Eindruck, Stichwort Zeitalter der bösen Überraschungen, dass dies dann doch schon eine Überraschung anderer Art ist als zwei Hurricanes mehr pro Saison.
Ja, es ist eine andere Welt, tatsächlich. Es ist nicht das Ende der Welt, es ist nicht die totale Apokalypse, aber man muss sich eben klar machen, historisch haben menschliche Gesellschaften gut funktioniert, wenn die Bedingungen stabil waren. Und wenn Dinge durcheinander gekommen sind, dann sind komplexe Gesellschaften meist in Schwierigkeiten geraten. Klima ist da heutzutage immer ein Hauptverdächtiger, Krankheiten und so weiter. Aber menschliche Gesellschaften, menschliche Kulturen sind mit Stabilität deutlich besser bedient. Und wir müssen damit rechnen, dass das ein Effekt ist, der auch für unsere globale technische Kultur gilt. Ja, das heißt, wenn wir jetzt in eine neue Welt kommen, in der sich das Wetter verändert, in der Wetterereignisse regelmäßig auftreten, die vorher extrem selten waren, funktionieren ja unsere über Jahrhunderte eingeübten Anpassungen. Wo können wir wohnen, wo können wir nicht wohnen, wie hoch müssen unsere Deiche sein, keine Ahnung, welche Feldfrüchte können wir anpflanzen, wie stark müssen wir bewässern, haben wir genug Wasser, um das, was wir jetzt machen, so weiterzumachen. All diese Kalkulationen, all das Überkommene, was unsere Gesellschaft ausmacht, quasi die Infrastruktur unserer Gesellschaft, nicht nur die materielle, sondern auch die ideelle Infrastruktur der Gesellschaft, passt dann nicht mehr zu der Welt, in der wir uns finden. Und das wird natürlich zu massiven Spannungen führen, in der einen oder anderen Weise. Es wird Kosten verursachen, das wird soziale Verwerfungen verursachen, das wird eine Unberechenbarkeit erzeugen, die für komplexe Gesellschaften eigentlich historisch immer schwer zu managen war.
Ich setze noch einen halben drauf. Wir haben es ja dann mit Klimafolgenanpassung zu tun. Also alles das, was du genannt hast, sind ja Dinge, wo wir uns im Grunde heute die Frage stellen müssen, was weiß ich, mach es ganz handfest. Wir planen eine neue Bahnstrecke. Auf welche Extremwetterereignisse lege ich die aus? Mit wie viel Hitze kann die umgehen? Mit wie viel Kälte kann die umgehen? Bis sie die Schienen verbiegen. Dann muss ich andere Parameter anlegen und es wird mutmaßlich erheblich teurer. Mache ich es oder mache ich es nicht? Wir haben es also mit ganz veränderten Diskussionen zu tun. Zu dem Punkt würde ich unser Gespräch gern noch bringen wollen. Lerne ich also korrekt, wir müssen erheblich mehr Unsicherheit in all unsere Überlegungen mit einbeziehen, mit einpreisen letzten Endes auch, wenn wir Entscheidungen treffen?
Ja, darauf läuft es ein bisschen hinaus und es ist ja eben nicht so, dass wir einfach nur sagen, okay, die Welt wird jetzt, was weiß ich, 2 oder 3 Grad wärmer und wir müssen uns auf eine 2 oder 3 Grad wärmere Welt einstellen. Wir können uns ohne Probleme auf eine 2 oder 3 Grad wärmere Welt einstellen. Die Menschheit wird auch in einer 2 oder 3 Grad wärmeren Welt im Großen und Ganzen irgendwie klarkommen. Klar wird es nicht nett, aber der Punkt ist ein bisschen anderer. Wir reden ja nicht über eine wärmere Welt, sondern wir reden vor allem über eine sich permanent verändernde Welt. Wir haben quasi kein neues Normal, sondern sagen wir haben jetzt eine Erwärmung und wir haben jetzt eine Veränderung hier in Deutschland durch diese Erwärmung. Da stellen wir fest, wir müssen uns an XY anpassen. Das ist ein relativ komplizierter Prozess wahrscheinlich, kostet auch viel Geld, Aufwand und so. Das dauert dann 20 Jahre. In 20 Jahren haben wir uns dann an die aktuelle Situation angepasst. Aber in 20 Jahren ist die Welt noch mal ein ganzes Stück wärmer geworden. Und wir stellen fest, da sind jetzt ein paar andere Sachen passiert, an die müssen wir uns noch mal anpassen. Und dann, also wir rennen die ganze Zeit hinterher. Wir sind eben in dieser Situation, dass wir nicht quasi in die Zukunft planen können und sagen, okay, so sieht die Welt in 200 Jahren aus, dann bauen wir uns eben die Welt, wie wir sie in 200 Jahren, ja, und für uns annehmbar gestalten können, sondern wir müssen beim derzeitigen Stand bis auf Weiteres und zumindest so lange, wie wir Kohlendioxid in die Atmosphäre pumpen, müssen wir eben damit rechnen, dass wir uns nicht auf eine konstante Veränderung vorbereiten, sondern dass wir immer hinter dieser Veränderung herlaufen. Ja, das ist immer so ein Hase- und Igel-Ding. Wenn wir uns an das eine angepasst haben, ist das Klima schon weiter und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und da ist eben dann die Frage, funktioniert das? Klar, wir können uns anpassen, wir sind sehr anpassungsfähig, aber ab einem bestimmten Punkt ist unsere Anpassungsfähigkeit möglicherweise abgesättigt. Irgendwann sind wir erschöpft, irgendwann sind wir alle, irgendwann ist die Resilienz der Gesellschaft erschöpft. Und wo ist dieser Punkt? Wie gehen wir mit diesem Problem um, dass wir nie irgendwie an den Punkt kommen, zumindest in den nächsten 2-3 Generationen, dass wir sagen können, okay, wir richten uns jetzt in dieser neuen Welt ein, weil wir diese neue Welt nie erreichen. Wir beide werden diese neue Welt, die wir gerade schaffen, nicht sehen. Wir werden nur noch Veränderungen sehen.
Ja. Ich meine, Hase und Igel ist ja ein lustiges Spiel, aber nur, wenn man der Igel ist. Und in dem, wie du es geschildert hast, sind wir der Hase. Und das ist eben eine andere Perspektive.
Ja.
Zeitalter,
und das endet auch nicht gut für den Hasen, das Märchen.
Nein. Und das beschreibt vielleicht unsere Challenge ganz gut, mit der wir es jetzt zu tun haben, weil damit können wir uns ja nicht zufrieden geben, zu sagen, naja, geht nicht gut für uns aus. Das wäre mir zumindest zu wenig. Okay, Zeitalter der bösen Überraschung. Den Artikel, wie gesagt, verlinken wir, der ist auch gar nicht so lang, den kann man gut lesen, um sozusagen nochmal die Dinge zu memorieren, die wir jetzt sehr viel ausführlicher besprochen haben. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Bild, was entstanden ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und wissen, dass wir nie fertig werden. Aber gut, je weniger CO2 wir in die Atmosphäre pumpen, desto einfacher wird diese Aufgabe möglicherweise auch werden, um das an dieser Stelle auch nochmal gesagt zu haben. Lars, ganz furchtbar viel Dank für deine Zeit. Ich fand das total instruktiv und wir müssen einfach mehr mit Wissenschaft reden. Ist halt so. Macht uns ja alle nicht dümmer. Danke dir.
Ja, danke auch dir. Hat mich gefreut. Immer wieder gerne.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.